Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Soll die Bevölkerungszahl in der Schweiz begrenzt werden? Über diese Frage haben die Menschen in unserem Nachbarland heute abgestimmt und eine Mehrheit findet nein. Knapp 55% sind dagegen. Die rechtskonservative SVP wollte eine Obergrenze von 10 Millionen Menschen im Land durchsetzen und damit gegen die Zuwanderung vorgehen. In der Schweiz leben auch viele Deutsche.
Erleichterung bei den Gegnern der Initiative. Die Idee, der Schweiz als erstes Land der Welt einen Bevölkerungsdeckel in die Verfassung zu schreiben, ist gescheitert. Ein Erfolg für die Schweizer Regierung, Wirtschaftsverbände und die Mehrheit im Parlament.
Mir ist ca. 15 Kilo Stein vom Herzen gefallen. Ich bin sehr erleichtert. Ich bin froh, dass wir ein deutliches Zeichen gesendet haben. Zum einen für die bilateralen Verträge, für die Beziehungen mit der EU. Zum anderen auch für die Migrationsbevölkerung, welche wieder einmal durch den Dreck gezogen wurde.
Die Idee kam von der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei SVP. Bis zum Jahr 2050 hätte die Bevölkerung nicht über 10 Millionen steigen dürfen. Aktuell sind es gut 9 Millionen, davon 2,5 Millionen Ausländer. Jeder achte von ihnen ist Deutscher. Eine Annahme hätte die Verträge mit der EU, etwa das Abkommen zur Personenfreizügigkeit, bedroht. Das wollte die EU-kritische SVP, entsprechend lange Gesichter.
Ich bin sehr enttäuscht an diesem Abstimmungssonntag, denn mit dieser Initiative ging es auch um die Zukunft der Schweiz. Für unsere Kinder, was hinterlassen wir für eine Schweiz? Machen wir einfach weiter so mit 100.000 Zuwanderern jedes Jahr zusätzlich.
Die Wahl heute entschieden haben die Städter. In der ländlichen Schweiz gab es deutlich mehr Zustimmung für den Vorschlag.
Und wir bleiben in der Schweiz, genauer in Genf. In der Stadt haben heute Zehntausende gegen den anstehenden G7-Gipfel protestiert. Genf liegt ganz im Westen der Schweiz und ist etwa 45 Kilometer von der französischen Stadt Évian-le-Bain entfernt. Dort treffen sich ab morgen die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten. Frankreich hat in Évian allerdings ein Demonstrationsverbot verhängt. Daher fanden die Proteste in Genf statt. Am Abend gab es Ausschreitungen.
Ein brennendes Auto, zerstörte Fassaden und eine aggressive Stimmung. Am Abend ist die Demonstration in Genf gegen das G7-Treffen eskaliert. Aus einem Teil des Protestzugs fliegen Steine auf die Sicherheitskräfte, die wiederum antworten mit Tränengas. Die Polizei setzt außerdem Wasserwerfer ein. Zuvor waren die Demonstrierenden weitgehend friedlich durch die Stadt gezogen. Ein Bündnis verschiedenster Gruppen vereint unter dem Motto No G7 und der Kritik an dem Treffen der wirtschaftlich bedeutendsten Länder.
Es sind eben viele Länder, die betroffen sein werden von dem, was hier debattiert wird und entschieden wird. Die sind nicht dabei. Und ich finde, dafür gibt es die UNO.
Und die G7 wollen einfach nur die Reichsten miteinander diskutieren, wo keine Transparenz herrscht, keine Partizipation. Da sehe ich einfach keine Legitimation dahinter.
Seit Tagen hat sich Genf auf den Protest vorbereitet. Ladenbesitzer verbarrikadierten ihre Schaufenster. Die Armee hat Teile der Stadt abgesperrt und Polizei sowie Militär rund 7000 Einsatzkräfte zusammengezogen. Schon einmal gab es hier Ausschreitungen am Rande eines G8-Gipfels. 2003 lieferten sich Demonstrierende Straßenschlachten mit der Polizei. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt. Außerdem plünderten Demonstrierende mehrere Läden. Auch am heutigen Abend gibt es nach wie vor Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und einem Teil der Demo-Teilnehmenden. Die Polizei hat inzwischen die Auflösung des Protestzugs angeordnet.
Und meine Kollegin Stefanie Dott, die ist in der Innenstadt von Genf. Wie sieht's gerade aus? Wie verlaufen die Proteste?
Ja, offiziell ist der Teil ja jetzt beendet von der Polizei, die Demonstration. Aber wir sehen und hören auch immer noch, dass tausende Demonstranten auf den Straßen unterwegs sind. Die Stimmung ist weiterhin sehr aggressiv. Wir hören Explosionen, wir sehen Tränengas, Wolken über der Stadt, über dem Park, in dem sich tausende Demonstranten am See weiterhin versammelt haben. Und beeindruckend fand ich dabei auch, wie schnell das Ganze am Nachmittag umgeschlagen und gekippt ist. Und auch vorhin habe ich gerade mit einem Vater gesprochen, der gerade seinem 9-jährigen Sohn erklären wollte, warum die Menschen da protestieren, nämlich eben gegen die Legitimität von G7, gegen Kapitalismus, gegen Imperialismus, wie sie gesagt haben. Und schon wenige Sekunden später sah man große Tränengaswolken vor dem UN-Gelände. Also eine sehr ungewöhnliche Szenerie in dem sonst wirklich sehr ruhigen Genf.
Stefanie Dott, vielen Dank. Auch US-Präsident Trump wird morgen zum G7-Gipfel erwartet. Die Konferenz in Evian wurde extra verschoben, damit Trump heute noch seinen 80. Geburtstag in Washington feiern kann. Ein Ziel würde der US-Präsident an diesem Tag gerne erreichen, eine gemeinsame Absichtserklärung mit Iran für ein Friedensabkommen. Trump hatte gestern angekündigt, er werde die Erklärung heute unterzeichnen. Gudrun Engel ist in der Nähe des G7-Konferenzorts in Frankreich. Ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es überhaupt zu einer Einigung kommt?
Ja, wahrscheinlich ist es schon, nur vielleicht nicht mehr unbedingt heute. Aber die US-Regierung macht gerade auf allen Kanälen Druck auf den Iran. Denn es wäre natürlich ein fantastisches Geburtstagsgeschenk für Donald Trump, wenn der heute an seinem Geburtstag eben noch ein mögliches Ende des Krieges, den er ja selbst begonnen hat, verkünden könnte. Iran wird ihm diesen Gefallen zum Geburtstag vermutlich nicht tun, denn Israel hat mal wieder den Libanon angegriffen und Trump hat dafür gerade Bibi Netanyahu am Telefon zusammengefaltet, denn das gefährdet natürlich seine Pläne. Iran sagt aber auch, sie halten daran fest, willens zu sein, eine sogenannte Absichtserklärung zu unterschreiben. Die würde beinhalten die Freigabe der Straße von Hormuz binnen der nächsten 30 Tage und im Gegenzug die Freigabe von eingefrorenen iranischen Geldern. Das wäre ein Zwei-Stufen-Plan. Stufe 1 eben diese Absichtserklärung, dann folgen 60 Tage Verhandlungen über einen Frieden und darüber, wie es mit dem Atomprogramm des Iran weitergeht.
Und auch beim G7-Gipfel geht es ja dann um den Iran-Krieg und die Friedensbemühungen. Was ist da zu erwarten?
Ja, Donald Trump hat dieses Thema natürlich ganz oben auf der Agenda, wird sich deshalb bilateral treffen, zum Beispiel mit dem Emir von Katar, mit dem Präsidenten von Ägypten und auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Ganze überschattet offensichtlich dieses G7-Treffen hier etwas. Es war auf der Agenda, aber nicht so groß. Und es kann schon sein, dass das bei den anderen Staats- und Regierungschefs zu einigem Frust führen wird.
Danke, Gudrun Engel. Die Regierung in Teheran hat nochmal gefordert, für einen Friedensschluss müssten auch die Kämpfe im Libanon aufhören. Dort geschieht aber, wir haben es gerade schon gehört, eher das Gegenteil. Israels Armee beschoss am Morgen Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut. Ziel sei ein Kommandozentrum der Terrormiliz Hisbollah gewesen, teilte Premier Netanyahu mit. Die Hisbollah soll zuvor Israels Norden mit Drohnen angegriffen haben. Monatelang wurde die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin saniert. Nun ist sie wieder freigegeben. Seit dem Morgen fahren die Züge auf einer der wichtigsten Städteverbindungen wieder auf der direkten Route. Künftig sollen Fernverkehrszüge ihr Ziel erneut in weniger als 2 Stunden erreichen. Es könne in den ersten Wochen aber noch zu einzelnen Störungen kommen, so die Bahn.
Die Bahn fährt wieder direkt zwischen Berlin und Hamburg. Erleichterung bei vielen Pendlern heute in der Hansestadt. Fast ein Jahr Schienenersatzverkehr, Umwege und Großbaustelle sind endlich vorbei.
Mich hat sehr genervt, weil ich die Strecke regelmäßig fahre. Bin froh, dass sie aufgehoben ist.
Also ich bin sehr froh, dass es so ist. Ich fahre relativ viel mit der Bahn und ich fahre auch super gerne mit der Bahn.
Ach, das ist doch schön, dass das jetzt wieder frei ist und schnell geht.
Mit dem Schnellgehen oder Fahren ist das allerdings noch eine Sache. 20 Minuten Verspätung sind auf der Strecke heute keine Seltenheit.
Bei einer Inbetriebnahme dieses Ausmaßes bitte ich um Verständnis, dass es noch ein paar Anlaufschwierigkeiten geben kann. Es finden ja auch noch Restarbeiten statt, es finden Belastungsfahrten statt. Das Signalsystem ist noch nicht komplett abgenommen, sodass auf manchen Abschnitten die Züge im Fernverkehr noch keine 230 fahren können.
Die Bahn sagt, sie lerne mit jeder Generalsanierung dazu, so auch mit dieser. 6 Wochen Verzögerung gab es etwa, weil der vergangene Winter besonders frostig ausfiel. An manchen Regionalbahnhöfen ist auch noch nicht alles fertig. Im brandenburgischen Nauen etwa funktioniert die Anzeigetafel nicht. Und der Aufzug steht still. Das gibt Kritik vom Fahrgastverband.
Das bewerte ich auf jeden Fall negativ. Die Aufzüge müssten eigentlich zusammen mit der Inbetriebnahme der Strecke fertig werden.
Die Bahn verspricht, die Probleme in den kommenden Wochen in den Griff zu bekommen.
Der jüdische Sportverein Maccabi Frankfurt hatte jahrelang keine sportliche Heimat. Die Mannschaften trainierten über die Stadt verteilt. Fußball, Basketball, Tennis, alles an unterschiedlichen Orten. Nun hat Maccabi in Frankfurt wieder eine eigene Sportstätte. Der Campus wurde heute eröffnet. Das Besondere, etwa 90% der Sportlerinnen und Sportler sind Muslime. Der Verein setzt sich mit seinen Angeboten gegen Diskriminierung und für Integration ein.
Die Freude am Morgen ist sichtbar. Die feierliche Eröffnung des neuen Maccabi Campus in Frankfurt am Main. Der größte jüdische Sportverein Deutschlands hat jetzt ein neues Zuhause.
Es ist ein Herzensprojekt für uns. Maccabi offen für alle, mit 6000 Mitgliedern und 90% nicht-jüdischem Anteil. Mehr Muslime als Juden. Ein Projekt, das schafft, mit Sport Brücken zu bauen.
In den 1980er Jahren verlor der Verein durch einen Autobahnbau seine sportliche Heimat. Statt über die ganze Stadt verteilte Sportstätten gibt es nun einen modernen Sportcampus, 24.000 Quadratmeter groß. Finanziert mit Hilfe der Stadt Frankfurt und Sponsoren, die kosten 21 Millionen Euro. Ein neues Zentrum für jüdisches Leben, Antisemitismusprävention und Vielfalt, Platz für etwa 30 Sportarten.
Hier sind überall Basketballplätze, Fußball. Platz, Fitness da hinten sogar, alles top. Ich würde auch sogar schlafen, wenn es gehen würde.
Aus Sicherheitsgründen ist der Campus kameraüberwacht und kann in einer Notlage komplett abgeriegelt werden. Gebaut ganz bewusst vom Architekturbüro Albert Speer. Der inzwischen verstorbene Chef war der Sohn von Hitlers Lieblingsarchitekt und NS-Rüstungsminister Albert Speer Senior.
Wir haben gemerkt, dass es was Besonderes sein könnte, dass dieser besondere Verein und dieses besondere Büro an dieser Stelle etwas Besonderes mit Verantwortung machen.
Durch den Campus will Maccabi noch weiter in die Mitte der Gesellschaft rücken.
Und wir bleiben beim Sport und schauen zur Fußball-Weltmeisterschaft ins kanadische Vancouver. Dort gab es heute Morgen eine handfeste Überraschung. Die Türkei hat ihr WM-Comeback nach 24 Jahren verpatzt und eine Niederlage kassiert. Das Team verlor gegen Australien mit 0:2.
Die Türken in Rot zählen für einige als WM-Geheimfavorit. Yilmaz auf Jungstar Güler, 27. Minute zu zentral. WM-Debütant Beach hat erstmal keine Eile. Die türkische Defensive nicht unbedingt mit Tempo gesegnet. Australien schickt Nestori Irankunda, der Ex-Münchner, zündet den Turbo und schockt die Türkei. 1:0 Australien. Irankunda von den Bayern aussortiert, für die Türken zu schnell. Ein langer Ball, dann ein super erster Touch. Demiral ausgespielt, Çakır chancenlos. 1:0 zur Pause, die 75. Minute. Australien, mal mit Platz über die Halbposition. Connor Metcalf mit St. Pauli abgestiegen. Und jetzt das 2:0. Der Ball dreht sich unhaltbar weg von Çakır. Die Socceroos gewinnen mit 2:0 und schocken die Türkei.
Der FC Barcelona hat die Handball-Champions League gewonnen und die Mannschaft setzte sich mit 37:34 Punkten gegen die Füchse Berlin durch.
Die Füchse Berlin verpassen erneut den Triumph in der Handball-Champions League. Das Team um Welthandballer Matthias Gitzel, der von den Spaniern in Hälfte 1 nahezu ausgeschaltet wurde, lief von Beginn an einem Rückstand hinterher. Barcelona deutlich besser, kann einen 5-Tore-Vorsprung herauswerfen. Nur 2 Treffer von Gitzel bis dahin, Halbzeitergebnis 20:16 für die Spanier. Torwart Emil Nielsen avanciert für Barcelona in Hälfte 2 zum Matchwinner, insgesamt 14 Paraden. Trotz einer Berliner Steigerung gewinnt Barcelona am Ende verdient mit 37:34 und feiert zum insgesamt 8. Mal den Titel in der Champions League.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 15. Juni.
In feucht-kühler Luft beginnt die neue Woche noch recht frisch und durchwachsen, aber in den folgenden Tagen sorgen Hochdruckeinfluss und heiße Luft aus Spanien für eine neue Hitzewelle. Heute Nacht wird es im Norden und in der Mitte gelegentlich nass, sonst neben einigen Wolken häufiger klar und trocken. In der Südhälfte morgen oft sonnig, sonst gibt's teils Sonne, teils dichte Wolken und vor allem im Nordosten ein paar Schauer, in Küstennähe weiterhin windig. Heute Nacht reicht die Temperatur von 14 Grad an der Nordsee bis zu frischen 6 Grad im Bayerischen Wald. Bei auflandigem Wind an der See morgen wieder um 15 Grad, am Oberrhein dagegen sommerlich warm. Dienstag von Westen zum Teil Wolken und etwas Regen, sonst recht freundlich. In den folgenden Tagen wird es in der Südhälfte oft sonnig und heiß, Richtung Norden bleibt es kühler und wechselhafter.
Die Tagesthemen um 23.30 Uhr mit Jesse Wellmer berichten über das Ringen zwischen den USA und Iran um einen Frieden. Und wir blicken auf das Weiße Haus, wo Präsident Trump an seinem 80. Geburtstag Käfigkämpfe veranstalten lässt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.